dann begrüßen wir, weil ich heute hier auch nicht alleine bin, euch zu einer neuen Folge des Ecolate Podcasts und vor allem der ersten Folge nach einer langen Sommerpause. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt und ich sage erstmal Hallo zu meiner Sparringspartnerin hier an Bord, Sandra Schwedler. Hi!
Hallo, ich freue mich, da zu sein und in Zukunft auch häufiger hier zu sein.
Ja, da werden wir jetzt gleich mal noch ein bisschen was zu sagen. Vielleicht erstmal an alle, die jetzt überrascht sind, so, hä, wieso sagt denn da noch jemand anderes direkt zu Anfang was? Also, ihr habt es vielleicht auch schon gelesen. Ich habe eine Sommerpause gemacht, um sie ein wenig zu nutzen, um nochmal ein paar Dinge zu entwickeln, zu hinterfragen und vielleicht auch irgendwie neu zu konzeptionieren. Den Podcast gibt es jetzt schon seit sage und schreibe 3,5 Jahren und dann war es, glaube ich, Zeit, mal ein bisschen zu überlegen, ob es vielleicht auch neue Impulse geben kann. Ich glaube, ich habe mich in den letzten 3,5 Jahren enorm weiterentwickelt, nicht nur persönlich, sondern auch fachlich als Coachin und Co. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Und habe dann auch gesagt, ich glaube, dann habe ich auch Lust und es ist auch allerhöchste Zeit, auch dieses Ecolate-Podcast-Format ein bisschen weiterzuentwickeln. Und gestartet ist das ja ganz stark mit den Themen Diversity. Keine Angst, die sind auch nicht weg. Wir werden sicherlich auch da immer wieder drüber sprechen und die werden reinfließen. Aber ich habe auch gemerkt, dass mit diesem Thema ganz stark das Thema Führung einhergeht. Und wir in diesem Podcast gemeinsam mit Sandra, aber eben auch in 2 weiteren Formaten das Thema Führung und gute Führung vor allem und alles, was es dafür braucht, im Sportbusiness in den Fokus stellen wollen. Heißt, das kurz vorneweg, bevor wir reinstarten. Ihr werdet zukünftig hier monatlich mit Podcast-Episoden beliefert werden. Die eine, das wird insgesamt 3 verschiedene Formate sein, wird der regelmäßige Coaching-Check-In mit Sandra sein. Dazu gleich mehr und sozusagen als Start auch in dieses neue Format. Das zweite werden die Leadership-Talks sein, im Prinzip sehr ähnlich wie auch die alten Interviewformate mit Führungskräften aus dem Sportbusiness über ihre Erfahrung, aber vor allem auch sehr viel über ihre Persönlichkeit, über ihren Führungsstil und ihre Learnings. Und last but not least wird es auch Deep Dives geben als 3. Format, wo ihr nur mich auf die Ohren bekommt und wo ich zu einigen Fachthemen nochmal ein bisschen mehr Impulse gebe. So, genug der quasi Solo-Teils und jetzt würde ich sagen, hole ich Sandra mit an Bord. Und für alle die, die Sandra noch nicht kennen, würde ich sagen, Sandra, stell dich doch erstmal vor, bevor wir jetzt gleich auch ins Eingemachte und Thematische schon gehen. Wer bist du?
Sehr gerne. Genau, ich bin Sandra. Ich komme aus Hamburg, bin hier geboren und aufgewachsen, obwohl ich sehr, sehr gerne auch verreise. Ich bin wie Johanna auch Coachin und als Organisationsentwicklerin aktiv und seit diesem Jahr auch selbstständig und beschäftige mich ganz viel mit dem Thema Veränderung. Wie geht denn das eigentlich und was für ein Teil trägt Führung da auch bei? Und deshalb freue ich mich auch, heute hier zu sein. Und es gibt einen persönlichen Link im Sportbusiness, weshalb wir uns eigentlich auch kennengelernt haben und aufeinander gestoßen sind und dann auch festgestellt haben, dass uns auch andere berufliche Themen noch begeistern und uns gerne zum Sprechen verleiten. Und zwar bin ich seit 2014 Aufsichtsratsvorsitzende vom FC St. Pauli. Beschäftige mich sozusagen aus einer anderen Führungsrolle nochmal ganz anders mit dem Sportbusiness mit dem Profifußball an dieser Stelle.
Zu mir. Cool, vielen Dank. Ja, wir werden da sicherlich in unseren Folgen immer mal wieder drauf zu sprechen kommen, vor allem auf die fachliche Expertise, die wir beide hier ja mitbringen ans Mikro. Aber wir wollen über das Sportbusiness auch immer wieder sprechen und da ist deine Rolle, die du jetzt als 2. erwähnt hast beim FC St. Pauli, sicherlich auch mehr als wertvoll, Insights zu liefern, Perspektiven zu liefern für alle, die hier zuhören. Ja, vielleicht, bevor wir jetzt wirklich richtig reinstarten, ihr seht oder ihr hört eher gesagt, dass wir das auch das allererste Mal machen. Das heißt, wir lernen auch dazu. Wir werden schauen, wie dieses Sparrings-Format funktioniert. Wir freuen uns aber auch total über euer Feedback. Also das heißt, wenn ihr nicht nur inhaltlich Feedback habt, sondern auch sonstiges Feedback, freuen wir uns sehr gerne, wenn ihr das an uns weitertragt. Und dann würde ich sagen, ich weiß nicht, Sandra, bist du bereit? Wollen wir reinstarten?
Ich bin bereit. Ja, lass uns unser erstes gemeinsames Thema starten.
Sehr schön. Also für alle die, die sozusagen den Header wahrscheinlich vom Podcast schon gelesen haben, wir wollen uns heute mit dem Persönlichkeitseigenschaften näher auseinandersetzen. Ganz konkret mit der Frage, welche Persönlichkeitseigenschaften es eigentlich braucht, um eine gute Führungskraft ja, im Sportbusiness, natürlich auch außerhalb, zu sein und zu werden. Und das vielleicht noch so ein bisschen zu dem Format dieses Podcasts. Wie wollen wir vorgehen? Wir wollen immer eine Frage möglichst konkret ins Zentrum stellen, wollen die dann auch erstmal nochmal ein bisschen erörtern, wollen auch ein paar Grundlagen, ein bisschen Theorie, ein bisschen Fachinsights dort dazu mit reingeben, die euch hoffentlich in eurem Alltag weiterbringen, und wollen dann aber, Stichwort Praxisübertragung, natürlich auch möglichst konkret auf Praxisfragen, auf Dinge, wie ihr das in der Praxis für euch nutzen könnt, hier stärker eingehen. Und würde sagen, wir starten doch damit direkt erstmal durch. Und Thema Persönlichkeit, Persönlichkeitseigenschaften, die es braucht für eine gute Führungskraft, muss man ehrlicherweise ja sich eigentlich erstmal die Frage stellen, was heißt denn so Persönlichkeit? Und ich würde jetzt einfach mal starten und Sandra, dann übergebe ich gleich mal das Mikro auch an dich oder du springst direkt mit rein. Wenn wir von Persönlichkeit sprechen, kann man grundsätzlich sagen, ja, jeder Mensch hat natürlich irgendwie eine Persönlichkeit. Und wenn man sich in die Psychologie mal so ein bisschen reinliest, dann kommt man eigentlich zu einer Definition, die nämlich von Psychologie bzw. Persönlichkeitsseite sagt, die Persönlichkeit eines Menschen bildet sich aus der Gesamtheit derjenigen Merkmale, die sein Erleben, sein Fühlen und Verhalten maßgeblich prägen. Ja, jetzt ist das irgendwie natürlich eine relativ große Beschreibung, und ich würde sagen, Merkmale gibt es relativ viele, die damit reinspielen. Und das führt natürlich auch zu einer Herausforderung, nämlich, dass man sich ja eigentlich mal die Frage stellen muss, ja, wenn doch Sandra komplett unterschiedlich ist als ich, ganz viele Eigenschaften hat, manche vielleicht ähnlich zu mir, manche vielleicht auch ganz anders, muss man ja überlegen, wie bringt man eigentlich Ordnung in dieses Chaos? Also wie kann man Persönlichkeit ein bisschen näher beschreiben? Und aus der Persönlichkeitspsychologie gibt es so drei Aspekte oder drei Komponenten, die sich da gerne angeschaut werden. Sandra, ich würde einfach mal den Ball zu dir spielen. Diese drei Komponenten, magst du da mal ein bisschen von deiner Seite erstmal reingehen?
Ja, sehr gerne. Genau. Also in der Persönlichkeitspsychologie wird halt oft darauf geguckt, einmal, was gibt es eigentlich für Charaktereigenschaften? Also wie bin ich aufgestellt? Wie verhalte ich mich eigentlich? Meine Motive, was treibt mich an? Wozu mache ich denn das Ganze? Also was sind die Treiber, die mich irgendwie dann verleiten lassen, irgendwie Dinge zu tun? Und die Kompetenzen, was bringe ich mit, um dieses zu erreichen oder die Motive zu erreichen? Welche Kompetenzen habe ich schon ausgebildet, welche vielleicht noch nicht, welche müssten eigentlich meiner Persönlichkeit liegen? Da gibt es ganz spannende Blickwinkel drauf.
Mhm. Und ich finde es aber nochmal ganz gut bei den beiden Themen Motive und Charakter. Ich erlebe es häufig dann auch im Coaching. Du arbeitest ja auch mit dem LPP, da sagen wir vielleicht gleich auch nochmal was zu, womit man das unter anderem auch analysieren kann. Motive ist ja wirklich etwas sehr, sehr Stabiles. Du sagst es an, ne? Was treibt mich an? Wahrscheinlich würde man in diesem Neudenglisch so ein bisschen von dem Purpose sprechen, wenn man auf Unternehmen guckt. Also was ist eigentlich das Why hinter dem, was ich tue? Und die Charaktereigenschaften sind halt ein bisschen eher dieses, wie tue ich es dann? Und selbst wenn wir vielleicht aus den gleichen Motiven etwas machen, weil wir bestimmtes Werte und Sinnempfinden haben oder wir nach Beziehung streben, kann die Art und Weise, wie wir das am Ende dann aber in unserem Verhalten zeigen, natürlich auch sehr unterschiedlich sein, würde ich sagen. Oder wie siehst du das, Sandra?
Da würde ich auch auf jeden Fall sagen, es gibt keine kausalen Zusammenhang. Wenn ich die und die Persönlichkeit habe oder Charaktereigenschaften sich ausprägen, dann habe ich auch immer die gleichen Motive. Da gibt es halt keinen kausalen Zusammenhang. Und spannend finde ich auch, also Charaktereigenschaften, sagt man ja auch, bilden sich aus irgendwie in der Jugend, spätestens Anfang 20er, so junge Erwachsenenjahre sozusagen. Und danach bleibt das relativ stabil. Also bis ins hohe Alter. Es gibt Anlässe oder über einen langen Zeitraum, wo sich auch mal Charaktereigenschaften ändern können. Aber die Forschung geht heutzutage eigentlich darauf auf, dass sie super stabil ist. Motive können sich aber ändern, auch aufgrund von unterschiedlichen Lebenslagen oder unterschiedlichen Erfahrungen. Und vor allem Kompetenzen, die wir auch alle mitbringen, ändern sich natürlich, weil wir die natürlich weiterentwickeln.
Ja, ich würde allerdings einmal einhaken, weil aus meinem Verständnis heraus sind Motive tatsächlich das Stabilste in unserem Leben, also dieses, wonach streben wir, aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ansonsten müsste ich wahrscheinlich mich da nochmal einlesen, und ich bin bei dir, Charaktereigenschaften auch sehr stabil, aber Stichwort einschneidende Erlebnisse, Kinder, Familie, natürlich auch negative Erlebnisse, aber andere können durchaus sein, dass ich unser Empfinden nach, weiß nicht, wie wir introvertiert oder eher extrovertiert sind oder so, auch essentiell verändern können.
Ja. Ich habe, also für mich irgendwie, wenn ich da drauf gucke, würde ich sagen, Charakter stabiler als Motive. Ja, und auch ein Charakter kann durch einschneidende Erlebnisse natürlich eine Änderung erfahren, wenn du zum Beispiel in Kriegssituationen aufwächst oder ähnliches oder beziehungsweise lange Zeit erlebst in einer bestimmten extremen Situation ausgesetzt, kann sich auch Charakter ändern. Motive ändern sich meiner Erfahrung nach häufiger als die Persönlichkeit, weil es natürlich auch mit wachsendem Lebensalter einen anderen Blick aufs Leben gibt und dann spielen vielleicht andere Sachen als Leistung eine Rolle, dann ändert sich da doch eher mal was, also auch durch bestimmte Lebensphasen oder sowas. Ja. Aber wir sind uns auf jeden Fall einig, dass Kompetenzen das ist, was am fluidesten ist.
An denen können wir auf jeden Fall arbeiten, muss man sozusagen. cool. Ich finde es sehr spannend. Ich nehme das auch nochmal mit und ich finde auch genau sozusagen deinen Blick auf das Thema Motive super nachvollziehbar. Vielleicht gibt es auch da nicht den einen Blick drauf. Naja,
was ich mich aber letztens gefragt habe, eine Frage noch an dich. Ja. Bei Motiven habe ich mich in letzten gefragt. Also wir werden ja manchmal Motive angetrieben und ich habe mich bei einem Coachee gefragt, ist das eigentlich das Motiv, was dich, also was du tief in deinem Herzen willst, und das ist sehr vorgeprägt von den Eltern. Ah. Das habe ich mich gefragt, nämlich wie weit das sozusagen irgendwie da nochmal auch auf die Motive Einfluss hat. Bei Charakter geht man ja momentan von 50-50 aus, angeboren sozusagen, anerlernt. Ja. Aber das fand ich nochmal spannend, die Fragestellung.
Ja, also ich habe mich tatsächlich mit den Motiven selber oder ich sag mal der Forschung dahinter zu wenig bislang auseinandergesetzt, wäre aber tatsächlich sehr, sehr interessant und gibt vielleicht dann ja auch nochmal so ein bisschen Aufschluss darauf, wie formbar das am Ende des Tages ist. Ja. Wir merken schon, spannendes Thema.
Ja, genau, super spannend. Aber lass uns doch mal kurz darüber reden, irgendwie, welche Arten es denn gibt, aus wissenschaftlicher Sicht oder momentan überhaupt insgesamt, Persönlichkeit zu messen, zu erfassen, irgendwie einzuordnen. Unser Gehirn sucht ja immer nach so ein bisschen Struktur, was wir brauchen.
Ja, also genau, Stichwort Messung, Erfassung, weil das ist auch was ich, ob das jetzt beim Mentorship, wenn wir über das Thema Persönlichkeit sprechen, im Coaching und Co. sprechen. Das eine ist natürlich, dass wir uns selber irgendwie so ein bisschen einschätzen können. Wir können sagen, sind wir eher introvertiert, extravertiert oder in gewissen Situationen vielleicht so, mal so, kommt so ein bisschen drauf an. Aber trotzdem ist ja am Ende die Frage, genau wie du sagst, ich hätte gerne ein bisschen was Greifbares, um es messen zu können. Und wenn man so das googelt, ich weiß nicht, ob ich davon fast abraten würde, dann kriegt man wahrscheinlich 20 Sponsored Posts erstmal Google angezeigt, die einem versprechen, die Persönlichkeit irgendwo zu messen. Nicht, dass wir uns alle in Tiefe angeschaut haben, aber man kann auch durchaus sagen, dass man da ein bisschen sehr kritisch drauf schauen muss, welche wirklich fundiert sind, vor allem wissenschaftlich fundiert und auch bestätigt und welche, sag ich mal, eher zwar nett aussehen und einem irgendwie ein zufriedenstellendes Ergebnis geben, aber vielleicht dann auch nicht ganz so wirklich der Realität entsprechen, beziehungsweise ich nicht so gut mit denen arbeiten kann, weil das ist ja das Interessante. Messung, man unterscheidet grundsätzlich in typenbasierte und in dimensionale Ansätze. Sandra, magst du mal starten, was so ein bisschen der Unterschied zwischen den beiden Aspekten ist?
Ja, gerne. Typenbasierte Ansätze gruppieren Menschen einfach grob in Typen ein. Hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, irgendwie, es geht manchmal nach Farben, da gibt es so 5 Farben oder 16 Personalities oder ähnliches. Mhm. Funktioniert, wenn man es ein bisschen überspitzt sagen würde, auch bei Horoskopen. Es werden halt eine bestimmte Gruppe von Menschen in ein Raster gesteckt. Unser Gehirn freut sich, unser Gehirn spart gerne Energie, deshalb freut es sich dran. Und die sind aber nicht wissenschaftlich fundiert, da gibt es auch wenig oder gar keine Studien zu, da gibt es überhaupt keine wissenschaftlichen Hintergründe zu. Sie sind aber sehr, sehr annehmbar oftmals für uns Menschen, weil wir eine Tendenz dazu haben, vage und allgemeingültige Aussagen, die auf unsere Person zutreffen, als zutreffende Beschreibung anzusehen, wenn es um die eigene Person geht. Also wenn ich da so ein bisschen was drin lese, was irgendwie so auf mich ist, natürlich bin ich rot oder blau oder was auch immer. So, das passt total auf mich.
Ja. Und wir vielleicht ergänzend dazu haben, finde ich, auch immer eine Neigung, alles erklären zu wollen, was wir in der Welt so sehen. Ne? Und wenn wir dann natürlich eine für uns plausible und vielleicht auch noch eine relativ simple Erklärung kriegen, die sich auch noch gut anfühlt, dann nutzen wir das tendenziell natürlich auch noch umso lieber. Ne?
Super, genau. Und dagegen gibt es noch mehrdimensionale Ansätze, also sprich, dass es nicht dieses die Ausprägung hat, du bist jetzt diese Gruppe, du bist der Typ, der bist der Typ, sondern dann gibt es mehrere Ausprägungen, wo auch gesagt wird, also zum Beispiel auf Big Five-Ansatz basierend, es gibt auch mittlerweile, wird ein neuer Ansatz auf auf Hexakon sozusagen Modell erforscht, der ist aber noch nicht ganz so weit wie der Big Five. Big Five ist halt wissenschaftlich erforscht und dann gibt es halt so dimensionale Ausprägungen, wo gesagt wird, jeder Mensch hat alles ein bisschen mindestens. Ja. Und wie stark das in eine oder die andere Richtung geht, das ist total unterschiedlich. Und dann kommen da halt wie bei einem Fingerdruck eine wirklich persönliche Ausprägung raus, wenn du die alle miteinander verknüpfst sozusagen.
Ja, und du sprachst ja gerade die Big Five auch schon an. Das hat nichts mit den fünf größten Tieren in Afrika zu tun. Ich glaube, das sind auch die Big Five. Ich würde sie allerdings
oder die Big Five for Life.
Oder die Big for Five von John Strelecki. Das geht vielleicht schon wieder ein bisschen mehr in die Richtung als der Löwe. Wobei ich weiß gar nicht, ob der Löwe dazu gehört. Na gut, sei es drum. Aber die Big Five, genau, du sagst es, sind tatsächlich international das anerkannte Modell zur Messung der Persönlichkeit. Über tausende von Studien in verschiedensten Kontexten, in verschiedensten Ländern hat man über diese Erhebung letztendlich diese Hunderten und Tausenden von Merkmale, die es in Persönlichkeiten gibt, geschafft, eigentlich auf fünf Dimensionen runterzubrechen, auf die sogenannten Big Five. Und diese fünf Dimensionen beziehungsweise diese fünf Aspekte, also in der Ursprungsforschung sind es eigentlich fünf Begriffe, mit denen wir auch mit unserem Linked Personality Profiler arbeiten, im Coaching arbeiten, haben wir immer zwei Gegenpaare, weil man dadurch auch einfach in der Praxis ein bisschen besser arbeiten kann, aber kommt man letztendlich aufs Gleiche hinaus. Also es geht um genau diese fünf Aspekte. Ja, ich würde sagen, so ganz kurz nennen wir die auch mal, weil es, glaube ich, schon nicht ganz uninteressant ist wahrscheinlich, wenn wir da vielleicht auch später nochmal drauf zu sprechen kommen. Ne? Also ich, magst du mal starten? Ich habe zwar Introversion, Extroversion schon dreimal gesagt, aber fangen wir doch mal an.
Genau, wir haben Introversion versus Extroversion, dieses Innen versus Außen. Dann gibt es Gewissenhaftigkeit versus Flexibilität, diszipliniert versus flexibel, Offenheit versus Beständigkeit, Neues versus Bewerten, Kooperation versus Wettbewerb, anderen versus sich selbst helfen, Sensibilität und emotionale Stabilität, empfindsam versus robust. Ja. Was ich spannend finde bei denen, es gibt halt unterhalb der Dimensionen auch immer noch Facetten. Und es kann sein, dass so die obere Dimension irgendwie relativ ausgeglichen wirkt. Und wenn man dann diese Facetten reinguckt, irgendwie feststellt, da ist vielleicht, auf der einen Seite bin ich total extrovertiert und es gibt aber zwei, drei Punkte, da bin ich wirklich stark introvertiert. Ja. Und das finde ich so spannend, dass es halt nicht dieses, ich bin immer extrovertiert oder ich bin immer gewissenhaft, sondern es immer noch einen Kontext darunter gibt irgendwie, die Facetten, die sich dann auch nochmal ausprägen.
Genau, also im Prinzip, Sandra hat sie gerade schon genannt, also gibt es eben diese fünf verschiedenen Dimensionen, die dann sozusagen auf einer Skala von dem einen Pol bis zum anderen sind. Du sprachst von den Facetten, vielleicht für alle, die jetzt denken so, wovon redet die denn eigentlich Facetten? Also wenn wir damit arbeiten, dann nutzen wir, wie gerade jetzt schon mehrfach erwähnt, eben den sogenannten Linked Personality Profiler und dort kriegt man einen fundierten Ergebnisreport, der nicht nur auf der obersten Ebene dann die sozusagen Ausprägung meiner Persönlichkeit zeigt, sondern auf darunterliegenden Facetten eben noch deutlich konkreter. Und das hilft auch, genau was du gesagt hast, eigentlich noch mal viel stärker. Also ich nutze es in der Coaching-Arbeit, in der Teamentwicklungsarbeit sowohl zur Reflexion, aber natürlich auch mit Blick auf, wenn ich gewisse Dinge verändern möchte, wenn ich sagen möchte, wie kann ich mit der Situation besser zurechtkommen, hilft mir auch da natürlich erstmal zu verstehen, wie bin ich von meiner Persönlichkeit aufgestellt, warum fällt es mir schwer, irgendwie von einer Gruppe von Menschen zu sprechen? Ja, weil ich vielleicht gewisse eher introvertierte Anteile in mir habe. Das heißt aber auch nicht, und das finde ich immer nochmal wichtig bei der Persönlichkeit, dass ich das per se dann niemals lernen kann oder das nicht machen sollte, sondern was es erstmal nur bedeutet, ist, dass es auf Basis meiner Ausprägung meiner Persönlichkeit fällt es mir vielleicht als introvertierte Person deutlich schwieriger, in Umfeldern, wo ich eher Extraversion zeigen muss, eben umzugehen, kann aber dann eben sehr gezielt auch daran arbeiten, zu sagen, was hilft mir eigentlich, um mich da vielleicht ein bisschen sicherer zu fühlen, vielleicht so wie ich, bin ich sehr gewissenhaft, kann mich gut vorbereiten und habe dann zumindest ein besseres Gefühl, um in so einer Situation, die wir ja auch nicht immer 100% ausschließen können, dann auch zurechtzukommen.
Ja, und das ist ja auch der, warum ist Persönlichkeit in Frontex Führung eigentlich relevant? Also genau diese Fragestellung irgendwie mit Persönlichkeit prägt natürlich uns. Und wir hatten vorhin erlebt, unser Erlebte, unser Verhalten, unser, was wir fühlen halt, ne? Und das hat in Führung natürlich eine große Rolle. Einmal nach außen, wie wirke ich auf andere?
Ja.
Werde ich wahrgenommen? Wie werde ich wahrgenommen? Kommt das so an? Was für eine Wirkung habe ich eigentlich? Aber auch für mich selber, also auch auf mich selber mit dem, wie fühle ich mich eigentlich damit, wenn ich das mache? Oder fällt es mir schwer an einigen Stellen oder ähnliches? Und deshalb beeinflusst natürlich die Persönlichkeit auch meinen Führungsstil. Und es hängt immer davon ab, irgendwie, was ich mitbringe und was ich selber will, was ich vielleicht aber auch schon mir angelernt habe. Du hast es eben ja auch sehr schön gesagt. Das heißt nicht, dass ich irgendwelche Dinge gar nicht kann, sagen kann, oh, jetzt fehlt mir das, jetzt kann ich keine Führungskraft werden oder so, oder in Führung gehen oder sowas. Sondern es kann sein, dass ich an einigen Stellen Unterstützung von meinen anderen Kompetenzen brauche, um eine Brücke zu schlagen, würde ich sagen.
Ja. Ja, absolut. Und danke für auch sozusagen den Link in Richtung Führung, weil darüber wollen wir ja auch jetzt nochmal verstärkt sprechen und vielleicht auch da gleich den Bezug zu unserer Kernfrage heute auch ziehen. Vielleicht nur nochmal ein kleiner Hinweis für alle die interessiert sind, sich nochmal näher mit dem Thema Persönlichkeitsanalyse auseinanderzusetzen, können wir auf jeden Fall die Folge, ich habe nochmal nachgeguckt, 68 des Equalate Podcasts vom 18.04. dieses Jahr empfehlen. Da war nämlich der Geschäftsführer Ronald Franke zu Gast und der kann da auf jeden Fall nochmal 20 Mal mehr zu sagen on top, als wir das können. Ja, genau, du sprachst es gerade an, Thema Führung und warum reden wir so lange über Persönlichkeit? Weil es eben ein Faktor ist, der unsere Wahrnehmung prägt, der unser Verhalten prägt und damit natürlich, wenn wir in einer Führungsrolle sind oder in eine Führungsrolle kommen, dann auch erheblichen Einfluss hat. Die Kernfrage, die wir heute uns so ein bisschen anschauen wollen, ist so, ja, welche Führungseigenschaften brauche ich denn jetzt eigentlich oder Persönlichkeitseigenschaften, um eine gute Führungskraft zu sein? Und wir haben da, glaube ich, alle irgendwie ein bisschen eine Meinung zu. Ich habe trotzdem mal versucht, ein bisschen in die Wissenschaft reinzugehen oder mal zu gucken, gibt es dazu eigentlich Studien und Erkenntnisse, auf denen wir jetzt vielleicht sowohl aus unserer Fachsicht, aber auch aus unserer Erfahrung noch mal ein bisschen was mit reingeben können. Und genau, also grundsätzlich, Stichwort Erwartungsmanagement, es gibt keine klare Antwort, welche drei Eigenschaften so nach dem Motto die wichtigsten sind in Sachen Führung. Aber was sehr viele Studien vor allem im Zusammenhang eben mit diesen Big Five zeigen und eben im Zusammenhang mit Führungserfolg, sind, dass auf jeden Fall drei Komponenten durchaus immer wieder sehr stark in Erscheinung treten. Und das eine ist, wir haben es vorhin schon angesprochen, Gewissenhaftigkeit, also mit einer sehr starken Korrelation in Richtung Führungserfolg. Können wir ja gleich mal noch ein bisschen näher drauf eingehen. Das zweite ist das Thema Extraversion, also grundsätzlich eher ein sehr, sehr positiver Zusammenhang, also extravertierte Führungskräfte, die oft durchsetzungsfähiger sind, tendenziell auch kommunikativer sind, weil sie eben mehr im Außen agieren. Das auf jeden Fall ein zweiter Aspekt, der immer wieder hervorkam. Und das dritte, der Begriff des Neurotizismus, für viele vielleicht ist mal ein Fragezeichen, ist eigentlich der sich in der letzten Dimension der Big Five wiederfindet, also Sensibilität versus emotionale Stabilität, dass sozusagen ich eine gewisse emotionale Stabilität mitbringe als Führungskraft oder wenn ich das tue, dass dort Studien eben gezeigt haben, dass das auf jeden Fall einen sehr positiven Einfluss hat und andersrum neurotizistische Menschen, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ein sehr schwieriges Wort, halt oft in stressigen Situationen und Co. größere Herausforderungen haben, weil sie es einfach stärker für sich irgendwie mitnehmen, nachfühlen und das natürlich häufig auch so ein bisschen größere Herausforderungen birkt. Ja, also
ich war eben auf jeden Fall beeindruckt, dass du es ausgesprochen hast, ohne zu stolpern.
Das ist ein bisschen wie Authentizität. ja, Sandra, vielleicht also mit den Ergebnissen so, jetzt erstmal so direkt Frage an dich, du bist jetzt sowohl ja in deiner Rolle bei FC St. Pauli, aber auch in deiner jahrelangen Arbeitserfahrung. Überraschen dich die Erkenntnisse oder das, was da so bei rumgekommen ist?
Nee, überraschend finde ich es nicht, weil es auch Sachen sind, die ich, glaube ich, in Organisationen auch außerhalb des Fußballs häufig sehe. Spannend finde ich noch manchmal, dass so Eigenschaften oder beziehungsweise das zugeschriebene Eigenschaften irgendwie, also gerade was so Extraversion angeht, ich das Gefühl habe, dass manchmal die Extraversion stärker bewertet wird und den Menschen noch mehr Fähigkeiten zugeschrieben werden, durch diese Extraversion.
Mhm.
Das finde ich super spannend, weil ich glaube, es gibt auch mal einen argentinischen Comedian, der auch mal darüber geredet hat, dass man Konfidenz nicht mit Kompetenz verwechseln soll. Und das trifft es an einigen Punkten schon ganz schön. Und diese Fragestellung auch, ist es eigentlich das, was für uns ewig Führungskräfte prägen und wie es so sein wird oder wird sich das ändern? Aber grundsätzlich finde ich schon, es trägt natürlich zu bei, wenn du Menschen führen sollst, voranzugehen, Vorbild zu sein, kommunikativ zu sein, hilft natürlich auch viel beim Führen, würde ich erstmal sagen.
Ja, würde ich also auf jeden Fall grundsätzlich auch erstmal so unterstreichen. Dann würde sich ja im Umkehrschluss trotzdem auch die Frage stellen, ja, was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt diese Eigenschaften, wo wir wissen, dass es sicherlich noch weitere sehr relevante gibt, aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen bei den Erkenntnissen bleiben, Stichwort Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Neurotizismus, wenn ich die jetzt nicht unbedingt mitbringe, so, dann sollte ich keine Führungskraft sein. Was würdest du sagen? Wie blickst du da drauf?
Ich merkte eben, dass ich persönlich bei Gewissenhaftigkeit stockte, weil ich jemand bin, der sehr strukturiert ist. Und doch, das muss sein. Alles andere geht.
Ja, kleine Eröffnung. Also du kannst mal raten, welche meiner Big Five-Komponenten mit am stärksten ausgeprägt ist. Extraversion und Gewissenhaftigkeit.
Ja, sehr schön. Bei mir ist Extraversion, Introversion ist super geteilt. Also schon stärker Extraversion, aber es gibt auch zwei Balken, die bei diesen Facetten, die da unterliegen, halt stark Richtung Introversion gehen. Also. Aber die Frage war ja eigentlich mit dem, was glaube ich? Nein. Ich glaube, man kann, also ich glaube erstmal, es ist erstmal grundsätzlich möglich, alles zu schaffen. Und ich glaube auch, wir müssen als Organisation Wege finden, wir Menschen, die nicht vielleicht so extrovertiert sind oder nicht so strukturiert sind, Hilfsmittel sozusagen geben, die Kompetenzen aufbauen lassen oder irgendwelche Brücken bauen, weil ich glaube, es gehen unglaublich viele Kompetenzen verloren, wenn wir das nicht tun. Das heißt, ich glaube, das ist dann nicht nur reine Führungsaufgabe, es liegt auch ein Teil in der Selbstreflexion und genau, du hattest, glaube ich, vorhin so schön gesagt, wenn ich mich nicht so traue irgendwie, vor vielen Leuten zu sprechen, ich aber sehr gewissenhaft bin und mich vorbereite, nimmt mir das ein Stück weit vielleicht diese Angst, davor zu sprechen.
Ja.
Das heißt, zu gucken, welche Eigenschaften ich eigentlich vielleicht aber übermäßig mitbringe, die ich vielleicht wieder nutzen kann, um andere wieder auszugleichen, das ist, glaube ich, eine spannende Frage. Und deshalb würde ich immer sagen, nein, auch wenn es jemanden gibt, der alles drei nicht beherrscht, kann man grundsätzlich sagen, ja, geht. Es kann sein, dass es der Person halt schwieriger fällt an einigen Stellen.
Und
es schwieriger zu lernen fällt halt.
Absolut. Und ich finde auch immer genau, was du so, es geht so ein bisschen in die Richtung, was du gerade eingangs mit dem Comedian und der Wahrnehmung der Extraversion nanntest, weil ich nehme das auch wahr, dass irgendwie Extraversion super positiv konnotiert wird, gerade so in dieser Führungskräfte- und Businesswelt und Introversion eher negativ behaftet, was die Big Five, auch der LPP, mit dem wir arbeiten, aber auch grundsätzlich diese Ausprägung angeht, es gibt kein per se besser oder schlechter und das nochmal zu unterstreichen. Und ich glaube, was ich da gerne auch ergänzen würde, ist, wenn wir auf Introversion schauen oder Menschen, die introvertierte Anteile in sich haben, dass dort auch ganz viele Aspekte sind, die uns auch als Führungskraft extrem helfen können. Also beispielsweise soziale Unabhängigkeit ist ja ein Faktor, der auch in der Introversion hängt und bedeutet am Ende des Tages, ich mache mich eben nicht so stark vom Außen abhängig. Und wenn ich halt etwas mehr Energie bei mir im Innern ziehe, kann ich natürlich da als Führungskraft teilweise wahrscheinlich auch unheimlich großen Benefit draus ziehen, was besonders extrovertierte Menschen nicht unbedingt haben und die schnell mal so ein bisschen vielleicht auch in Ungleichgewicht kommen, wenn im Außen halt sehr, sehr viel los ist. Und ich finde, das ist ein Faktor und ich finde auch ein zweiter Faktor, der hängt auch darunter unter der Introversion, ist das Thema Dominanz, dass halt extravertierte Menschen auch möglicherweise vielleicht auch, es muss eben nicht sein, aber auch einen höheren dominanten Anteil haben. Andersrum gesagt, ich sehe schon deinen Blick, weil so ist es bei mir auch. Ich bin zwar sehr extravertiert, aber Dominanz ist bei mir zum Beispiel extrem niedrig ausgeprägt und auch das finde ich wieder eine total wertvolle Eigenschaft, die auch in Sachen Führung ganz häufig aus meiner Sicht unterschätzt wird. Und ich vote sozusagen auch ein bisschen für die Introversion.
Ich finde es total spannend. Ich muss allerdings eben lachen, weil Dominanz einer der Faktoren ist, die bei mir sehr stark ausgeprägt sind.
Ah, okay. Na, guck mal, da haben wir schon mal eine kleine Differenz.
Dabei sind aber andere sozusagen bei der Introversion sehr stark ausgeprägt, aber ja. Dominanz. Eine Sache, das fand ich eben nämlich auch ganz spannend und ich finde, das passt gerade ganz dazu, was mir da nämlich noch ein bisschen fehlt bei diesen drei, ist das Thema Empathie. Also der Blick für andere. Weil das eine ist ja, ne, also auf mich selbst gut zu kennen, selbst zu wissen, wie ich vielleicht auf andere wirke, ist halt schon mal wichtig. Aber was braucht denn mein Gegenüber, ne? Also wenn wir jetzt, also wenn ich sehr dominant bin vom Typ, ne, ist es einmal sehr spannend zu wissen, wie wirke ich denn auf andere, aber auch, wie schaffe ich denn, dass ich die Fachkompetenzen, die das Menschliche, das alles aus den anderen Menschen, aber auch trotzdem sichtbar werden lasse.
Ja.
Und da hat es ganz viel mit Empathie zu tun und einfach anerkennen, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt, unterschiedliche Gefühle, unterschiedliche Blickweise, unterschiedliche Persönlichkeiten, die andere Dinge brauchen und es nicht immer das ist, wie ich es brauche gerade.
Und ich würde sogar ergänzen, es nicht nur anzuerkennen, sondern sogar den Schritt davor, es überhaupt zu erkennen. Also ja. Ich kann ja dominant sein und trotzdem, und so würde ich dich zum Beispiel einschätzen, unheimlich viel Empathie mitbringen, sprich ich verstehe, was in meinem Team gerade abgeht. Und ich kann dann natürlich trotzdem immer noch entscheiden, ob ich über vielleicht eine dominante Art irgendwo eine Entscheidung treffe, vielleicht auch vor meiner Rolle. Und trotzdem kann man ganz klar ja sagen, dass in dem Moment ich dann vielleicht auch abgewogen habe, weil ich gesehen habe, okay, da gibt es irgendwie unterschiedliche Befindlichkeiten, wohingegen vielleicht Menschen, die dann eben auch keinerlei Empathie mitbringen, das noch nicht mal bemerken. Und das führt natürlich in Teams zu einer ganz anderen, ich sag mal, Art und Weise und vielleicht auch einer ganz anderen Stimmung, als wenn sowas halt auch wahrgenommen wird. Also der Aspekt der Empathie findet sich ja auch ganz stark im Kooperationspunkt der Big Five wieder und ist aus meiner Sicht auch einer, der wichtig ist.
Und ich finde es spannend an der Stelle, aber nämlich auch, also Empathie ist bei mir zum Beispiel auch stark ausgeprägt und es gibt manchmal auch so unterschiedliche Pole in meiner Persönlichkeit. Ne? Also genau dieses mit, es ist nicht dieses Vereinfachte, was zwar Schubladendenken immer so unser Körper gern möchte und unser Gehirn gern möchte, aber es gibt halt unterschiedliche Pole und unterschiedliche Sichtweisen. Es gibt manchmal so, wenn man da drauf gucken, die alleine stehen sieht, denkt man so, das ist aber auch schon ein bisschen widersprüchlich, was da diese Persönlichkeit mit einem macht.
Absolut. Und trotzdem finde ich es interessant. Ich habe ja in meinem Podcast lange am Anfang das Format gehabt, dass ich so kurze Fragen gestellt habe. Und ich hatte am Anfang, ich glaube, wir haben noch das Entweder-Oder gemacht und davor hatte ich aber auch so offene Fragen. Und eine Frage, die ich ganz gerne häufig auch vor allem Führungskräften, aber auch anderen gestellt habe, war so, welche Eigenschaft hältst du für die wichtigste bei Führungskräften oder so? Und ich würde sagen, in 85-90% der Fälle ist die Empathie genannt worden. Und ich musste da gestern drüber nachdenken, weil ich gestern eine Coachie hatte, die auch Empathie, erlebe ich übrigens ganz häufig, vor allem bei Frauen, dass die ganz, ganz stark ausgeprägt ist, und die mich fragte, kann man eigentlich auch zu viel Empathie haben? Ist das nicht dann irgendwann schlecht? Und ich musste da erstmal ein bisschen drüber nachdenken und das ist sicherlich auch was heute den Rahmen sprengen würde, aber gerade auch mit Blick auf im Business-Kontext zu führen, zu viel Rücksicht zu nehmen, zu viel zu fühlen und so weiter. Und das hat mich nur so sehr nochmal beschäftigt, weil das so sehr immer als der heilige Gral genannt wird, auch bei diesen Antworten, die ich immer gestellt habe. Und ich schon auch merke, dass zu viel Empathie in unserer Sport-Business-Welt, habe ich manchmal das Gefühl, auf hohen Führungspositionen weiß ich gar nicht, ob das immer so als total positiv wahrgenommen wird. Wie siehst du das?
Ich habe zwei Gedanken, die direkt in meinen Kopf fallen. Dieses Thema zu viel Empathie. Ich glaube nicht, dass es zu viel Empathie gibt. Also beziehungsweise, und eigentlich sind das zwei Seiten einer Medaille. Die Frage ist, was ist wirklich Empathie? Ich glaube, manche Menschen oder manche rutschen vom Mitgefühl ins Mitleid. Also, dass sie dann mitleiden. Und das ist das, was sie als zu viel Empathie bezeichnen würde. Also, es ist eigentlich gar nicht zu viel Empathie, sondern es ist an der Stelle sozusagen, wird die Empathie sogar verlassen. Also dann rutscht man ins Mitleid. Und andererseits gibt es zwar viele Führungskräfte, die ich sehe, die sagen, ja, Empathie ist total wichtig. Wenn du die aber fragst, kommen dann so Antworten wie mit, natürlich bin ich empathisch, also wenn ich verstehe, was sie meinen oder worum es geht. Aber bei sowas, das verstehe ich nicht, da kann ich keine Empathie zeigen. Da würde ich sagen, nee, darum geht es bei Empathie nicht. Es geht nicht um eine Bewertung. Es geht nicht um eine Bewertung, ob das gut oder schlecht oder nachvollziehbar für mich ist, sondern da, und deshalb glaube ich halt, dass Empathie an vielen Stellen ein bisschen missverständlich genutzt wird.
Ja, bin ich total bei dir und ist übrigens auch ein Thema, womit ich mich sehr intensiv im Coaching mit auseinandergesetzt habe, auch in der Rolle der Coachin, der Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl. Also das eine ist auch wirklich es mitzufühlen und das andere ist es wahrzunehmen, aber nicht alles selber zu durchleben, was gerade bei Führungskräften durchaus auch eine hohe Gefahr von Burnout, ganz hohes Stresserleben und so ja mit sich bringt und da wiederum eine gute emotionale Stabilität, sprich eine gesunde Art der Abgrenzung ja auch eine Rolle spielt. Also deshalb finde ich das einen ganz unheimlich wichtigen und auch in heutiger Zeit wahrscheinlich wichtiger denn je Aspekt, den man sich wahrscheinlich auch mal ein bisschen näher anschauen sollte.
Total. Ja.
Heutige Führung, vielleicht das noch so als letzten Punkt versus frühere Führung. Wir haben jetzt gerade so ja über so die aus unserer Sicht oder auch was Studien ja zeigen, wichtigen Eigenschaften von Führungskräften gesprochen. Du bist auf jeden Fall ja schon deutlich erfahrener, was auch die Arbeitswelt angeht, hast auch durchaus andere Kontexte ja auch schon irgendwie erlebt. Wie würdest du das sehen, Stichwort Führung früher zu heute? Gibt es Eigenschaften, die sich ganz grundlegend verändert haben, seit du angefangen hast zu arbeiten und so in den letzten, weiß ich nicht, 5 bis paar Jahren?
Ich glaube, die größte Änderung, die ich in Organisationen wahrnehme, ist die Fragestellung, geht Karriere auch ohne disziplinarische Führung? Also muss jemand, der Karriere in einem Unternehmen macht, eigentlich auch irgendwann ein Team führen? Weil das war sehr, sehr lange Voraussetzung und da gibt es viele Unternehmen, die gerade darüber nachdenken, wie geht es eigentlich anders? Und da hängt auch diese Fragestellung dran, das sehe ich halt auch öfter in Organisationen jetzt schon, dass sie unterscheiden zwischen fachlicher, prozessualer und disziplinarischer Führung. Das halt sagt, es gibt eigentlich, die meisten Menschen sind gar nicht diese eierlegende Wollmilchsau, die alles gleich gut können. Wie kann man eigentlich das, also dann sind wir wieder bei Team Persönlichkeit, das zu deiner Persönlichkeit, zu deinen Motiven passt, da auszuprägen. Das clasht aber manchmal noch mit so typischen hierarchischen Strukturen, die in Organisationen irgendwo da sind. Und irgendwann muss irgendjemand Mut aufhaben und auch rechtsverbindliche Dokumente unterschreiben können. Ne?
Ja,
also
ja.
Da ist noch viel in der Mache, aber das ist schon etwas, was ich sehe, diese Fragestellung mit, was gehört eigentlich zum Thema Führung? Gibt es unterschiedliche Arten von Führung, die in Unternehmen gebraucht wird? Und wer übt die eigentlich aus? Das finde ich schon einen Unterschied.
Voll. Und ich finde den Aspekt, den du ja auch immer wieder mit reinbringst, den du ja auch nochmal viel stärker in deiner Rolle als ja, Change-Begleiterin, Organisationsentwicklerin auch ja immer wieder wahrscheinlich als Thema hast, ist ja auch, welche Kultur, nicht nur Führungskultur, aber grundsätzliche Kultur ist auch in einem Unternehmen geprägt, weil wir blicken immer systemisch auf die Welt. Das heißt, das eine ist natürlich, ich kann mir meine eigene Persönlichkeit anschauen. Ich kann schauen, wie verhalte ich mich? Was sind meine Motive? Was wäre damit vielleicht für mich eine gute Rolle? Es kann aber durchaus sein, dass ich mit genau dieser gleichen Ausrichtung in zwei ganz unterschiedliche Systeme komme, Stichwort Organisation, wo, genau wie du angesprochen hast, ist vielleicht bei dem einen eine, würde ich sagen, eher noch vergangene, traditionelle, hierarchische Unternehmenskultur gibt und so auch vielleicht auch entschieden wird und geführt wird oder halt ein sehr partizipativer Ansatz. Und was ich so erlebe, also ich glaube, es gibt definitiv noch alle Welten. Was ich schon sagen würde, ist, dass unsere heutige Welt mit den Ansprüchen, die es an Leute hat, weniger totale Fachexpertise, sondern vielleicht auch viele Soft Skills mitzubringen, auf jeden Fall erfordert, dass eine Organisationskultur nicht mehr hierarchisch ist, weil ich glaube, dass das in der heutigen Welt in den wenigsten Organisationen noch funktioniert. Ich weiß nicht, wie blickst du da so drauf?
Ich bin da total bei dir und ich finde es total spannend, weil also ich glaube, es gibt noch keine Lösung dafür, weil es genauso ist. Also ich würde, also die Welt kommt komplexer, wir sind mehr in der Dienstleistungsgesellschaft, wir haben nicht mehr diese Industrialisierung, wo irgendjemand, selbst der oberste Chef, noch wusste, wie dieses Band funktioniert, wo irgendwas zusammengebaut wird, ne? So ein Fließband.
Ja.
Wir haben unterschiedliche Herausforderungen. Eine Führungskraft, die ein paar hundert Menschen führt, also unter sich dann vielleicht kaskadieren, die ist nicht mehr in der Lage, alles zu wissen, was jede einzelne Person da tut und ist auch nicht notwendig. Und deshalb finde ich es total spannend, wie schafft man Entscheidungswege, schafft man Hierarchien, wie geht eigentlich informeller Austausch und sowas. Und es gibt da sehr, sehr viele schöne Ansätze, die auch schon laufen bei einigen Unternehmen, also mit weniger Hierarchien, andere Führungsausgeprägten, mit sehr flach oder sowas. Also es gibt ja alles Mögliche, auch mit dualen Geschichten, wo du so eine Matrix-Organisation beziehungsweise so eine informelle Organisation nebenbei hast. Also es gibt da alles Mögliche. Aber letztendlich merke ich in Deutschland doch immer noch mal stark mit dem, was ist denn dein Titel und auf welcher Hierarchiestufe stehst du denn und will ich eigentlich mit dir reden? Mhm. Also das erlebe ich trotzdem noch, auch in diesen fancier, neumodischeren sozusagen Kontexten. Mhm. Irgendwann fällt immer die Frage, wer hat denn hier was zu sagen?
Ja, ja. Also ja, ich kann es aus der Sport-Business-Welt auf jeden Fall auch bestätigen, dass ich das noch ganz viel erlebe. Und ich glaube auch, dass da geht es gar nicht um irgendwie jemandem einzelne Schuld zuzuschieben. Das sind auch Strukturen, die einfach früher vielleicht sogar auch sehr gut funktioniert haben. Aber wo man, glaube ich, sich andersrum heutzutage auch überlegen muss, wen erreiche ich damit noch und wen verliere ich dadurch eben auch? Und dann ist immer die Frage, wie breit ist ein System und ich sag mal, die EntscheiderInnen in eines Systems auch diese sich auf den Weg zu machen, dieses System auch ein Stück weit zu verändern und zu wandeln, weil man ansonsten, und dann ist man schon fast wieder beim Thema Diversität, halt auch gewisse Leute und gewisse Dinge definitiv nicht erreichen wird. Ne? Ja.
Und gerade wenn wir es auf Sportbusiness können, finde ich es ein schönes Beispiel, weil dieses Thema Schuld, also wer hat denn Schuld im Fußball und gerade wenn wir so auf Trainer, Sportdirektoren gucken oder ähnliches, ist es ja häufig mal so, der Schuld hat, der fliegt. So. Das heißt, bin ich in der Lage, überhaupt darüber zu reden, was ich gelernt habe, offen über eine Lernkultur zu sprechen? Ich würde behaupten, wir sind noch stark in einer Fehlerkultur, weil letztendlich irgendjemand muss ja schuld sein, irgendjemand muss letztendlich gehen, irgendjemand muss was geändert haben. So. Und da habe ich das Gefühl, dass das Fußballbusiness schon an einigen Stellen anderen Organisationen hinterherhängt, die halt schon verstanden haben, es muss irgendwie anders gehen, wir brauchen eigentlich gar nicht den Schuldigen, das bringt überhaupt keinen Mehrwert, sondern zu gucken, was wir anders machen das nächste Mal. Auch im Fußball passiert es im Kleinen, wenn man so auf Spiele guckt, von Spiel zu Spiel und so denken und da sich verbessern. Aber wenn die große Frage kommt, entscheiden auch teilweise ja auch fußballfachfremde Leute oder die mit dem Sport gar nicht so zu tun haben, darüber, wie es denn weitergeht.
Ja, interessant. Habe ich also Stichwort Fehlerkultur mit Blick auf Trainer, brauche ich glaube ich in dem Falle nicht gendern. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ja, aber
obwohl wir jetzt eines Jahr im Profifußball eine Trainerin haben.
Also TrainerInnen, Entschuldigung. lass uns vielleicht noch kurz, wir wollen ja auch sozusagen auch diesen Podcast, haben wir uns auch vorgenommen, gar nicht zu lange werden lassen pro Episode, aber wir sind schon irgendwie ja auch im Sportbusiness gerade immer wieder drin. Ich fände es nochmal interessant, ein, zwei Aspekte, gerade mit Blick auf unsere Fokusfragestellung, da aus der Branche nochmal hinzuziehen. Was ich schon häufig erlebe, ist, dass wir Führungskräfte haben, die durchaus, ich sage jetzt mal, einfach anders sind als die anderen Führungskräfte im Unternehmen. Ist jetzt sehr pauschalisiert und wir wissen, wir können das jetzt nicht irgendwie für alle oder auf alle irgendwie übertragen. Aber das gibt es ja häufig. Das muss gar nicht jetzt der klassische Fall sein, an dem man vielleicht bei mir denkt, da ist jetzt die einzige Frau unter Männern, sondern es kann ja auch auf Basis der Persönlichkeit sein, dass jemand einfach sehr, sehr anders ist. Und was würdest du sagen, gerade mit Blick auf Führungseigenschaften, welche Führungseigenschaften spielen aus deiner Sicht da eine Rolle? Hast du Gedanken dazu, Erfahrungen, Tipps, wie du sagen würdest, was ist in dem Moment wichtig, weil man ja nochmal mit anderen Dynamiken, die man sich nicht ausgesucht hat, aber häufig dann, wenn man der die Einzige ist, auch so ein bisschen konfrontiert ist.
Ich würde auch behaupten, auch das sozusagen, was im Handlungsrahmen liegt von jeder einzelnen Person, hängt so ein bisschen an der Persönlichkeit. Ich glaube, wenn ich jemand bin, der die vielleicht sehr extrovertiert ist, trotzdem andere Eigenschaften nicht so hat, die im Fußball ist, kann ich vielleicht das auch aushalten, anders zu sein und laut zu sein und dieses Anderssein auch gut dastehen zu lassen. Schwieriger ist es, glaube ich, wenn man per se dann auch introvertiert ist, eher leise ist, da wahrgenommen werden, ist total schwierig. Deshalb würde ich immer sagen, das ist auch eine Aufgabe von uns allen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, also Frauen, ne, also jetzt mal ein bisschen Schublade auf, werden ja oft bestimmte Eigenschaften zugeschrieben irgendwie, die es ihnen schwer machen, im Fußballbusiness in Führungspositionen zu kommen. Weil sie dann nicht in die vorgefertigten Tableaus passen und ach, die ist doch nicht hart genug und kann die das und vom Fußball hat sie auch keine Ahnung oder sowas. Ne? Das heißt, an der Stelle ist es natürlich total wichtig, irgendwie Netzwerke zu bilden, sich sichtbar zu machen. Wenn ich dann nicht die Extrovertierte bin und sage so, ich kann das doch auch, nehmt mich trotzdem hier, würde ich überlegen, was für Brücken kann ich denn noch schlagen? Da gehört natürlich auch dazu irgendwie, dass es ein Allyship gibt eigentlich. Also auch, also egal welches Geschlecht sozusagen sich darum kümmert, dass wir mehr Diversität da kriegen und auch Menschen mit anderen Persönlichkeitseigenschaften sichtbarer machen und deren Kompetenzen halt auch nutzen können für uns.
Ja, also da würde ich auch absolut eine Lanze für brechen. Also dass es sowieso im Interesse aller ist, dass auch da eine gewisse Unterschiedlichkeit und Diversität auch in den Führungs-, sag ich mal, Eigenschaften, Führungsstilen ist, weil auch die haben wieder Menschen unter sich, die vielleicht unterschiedliche Art von Führung brauchen. Also Stichwort irgendwie partizipativer Führungsstil, situative Führung. Aber dann eben auch, und das ist dann der Blick auf das Individuum, ne, zur eigenen, ich sag mal, Selbstfürsorge, auch mit Blick auf, dass es mir in der Rolle gut geht und ich da nicht, jetzt übertrieben gesagt, da ständig drunter leide, ist es natürlich total wichtig, auch sich nochmal klar zu werden, wie bin ich von meiner Persönlichkeit erstmal aufgestellt, was bringe ich mit, um dann zu analysieren, mit welchen Herausforderungen werde ich in dem Kontext irgendwie konfrontiert und was wird mir dann helfen. Also finde dein Beispiel auch, würde ich auch unterstreichen, wenn ich eher introvertiert bin, dann ist vielleicht das auf den Tisch hauen nicht so meine Art und wird wahrscheinlich auch nicht besonders erfolgreich sein, sondern dann geht es dann eher darum, wie kann ich vielleicht gute Netzwerke schmieden, genau was du ja gerade gesagt hast. Und sollte ich vielleicht eher der extrovertierte Typ sein, heißt nicht, dass ich auf den Tisch hauen muss, aber ich kann natürlich proaktiver durch direkte Kommunikation, durch direkte Gespräche beispielsweise auch gucken, da mich Stück für Stück zu positionieren, wohl wissend, und das finde ich immer nochmal wichtig zu sagen, wenn man der, die eine ist oder einfach deutlich auffällt im Verhältnis zu anderen, sozialpsychologische Effekte, die führen erstmal dazu, dass diese Personen es tendenziell etwas schwieriger haben, einfach weil sie eben deutlich sozusagen auf dem Präsentierteller sind und vielleicht obendrein noch was zeigen, was halt sonst nicht gelernt und gewohnt ist. Ne?
Ja, total. Und da ist vielleicht auch so ein Schritt für Schritt. Wir werden nicht das System oder in keiner Organisation wird irgendwie das System, was seit Jahrzehnten da herrscht, sozusagen einfach geändert. Aber zu überlegen, was ist denn ein kleiner Baustein, wo kann ich denn anfangen? Und nicht mit, ich will jetzt alles sofort umschmeißen.
Ja, kleiner Baustein, wo können wir anfangen, ist vielleicht gute Einleitung in Richtung unseres Fazits. Also ne, wir sind eingestiegen grundsätzlich mit der Frage so, was brauche ich eigentlich an Führungseigenschaften, aber ist ja auch ein bisschen so, Persönlichkeitseigenschaften für eine gute Führungskraft im Sportbusiness. Was wären so die 2, 3 Kernpunkte, die du als Fazit ziehen würdest?
Was ich persönlich als Führungskraft brauche oder was eine Organisation braucht?
Ich würde sagen, grundsätzlich sowohl als auch, also was würdest du eher so mit Blick auf vielleicht auch das, was wir die letzten, was sind es denn, 45 Minuten so besprochen haben, wo du sagst, was ist das, was die uns zuhören, für sich irgendwie mitnehmen sollten? Was sind so Takeaways, die du für dich irgendwie auch
mitnehmen? Ich würde, glaube ich, mal auf die Organisationsebene gehen und dann könntest du ja vielleicht auf die persönliche Ebene gehen, dann ergänze ich das vielleicht sehr schön.
Gerne.
Weil ich eben darüber nachgedacht habe, wir hatten halt das Thema, also einmal das Thema Zuschreibung, Kompetenzen, not Confidence. Also diese Fragestellung mit, wo gehen wir eigentlich Kompetenzen verloren, weil ich sie aufgrund von Selbstbewusstsein anderen Leuten zuschreibe oder wo habe ich selbst sehr selbstbewussten Personen Kompetenzen zugeschrieben, die sie vielleicht gar nicht haben. Als Organisation sollte ich auch immer gucken, Systeme wiederholen sich selbst und erhalten sich auch selbst. Wen mache ich eigentlich zur Führungskraft? Und wenn ich Menschen mit Eigenschaften zu einer Führungskraft mache und immer die gleichen Menschen mit den gleichen Eigenschaften zu einer Führungskraft mache, kann ich 3000 Mal dran schreiben, irgendwelche Werte, irgendwelche Prinzipien oder irgendwelche, was für Eigenschaften Führungskräfte eigentlich haben sollten, wenn sie das gar nicht haben und es auch gar nicht mitbringen, weil ich immer die gleichen Leute wieder zur Führungskraft mache. Und ich glaube, es geht auch viel darum, halt, was du ja sagtest, wenn es nur eine Person gibt, die anders ist, dann hat die immer so ExotInnen-Status. Mhm. Irgendwie anders, immer wird wahrscheinlich noch einsamer. Lass es uns schaffen, mehr Diversität insgesamt in Organisationen zu bringen, mehr Unterschiedlichkeit mehr. Das ist super schwierig für unser Gehirn, das ist super schwierig irgendwie, wenn es darum geht, irgendwie Dinge auszufinden. Aber es gibt auch ganz viel wissenschaftliche Studien darüber. Entscheidungen werden besser letztendlich. Alles ist besser, auch wenn es am Anfang ein bisschen anstrengender ist, sich zurechtzurücken an der Stelle. Deshalb übergebe ich jetzt für dich an die persönlichen Sichtweisen nochmal.
Super, als ob wir das vorbereitet hätten. Das haben wir tatsächlich hier nicht vorbereitet. Absolut nicht. Aber ja, ich glaube, was nehme ich so ein bisschen mit? Ich glaube, vorneweg, also auch wenn der Spruch vielleicht ein bisschen ausgelatscht ist, aber eine gute Führungskraft ist man nicht, man wird es. Also ich glaube, dieses grundsätzlich Bewusstsein darüber, man muss nicht Dinge im Kern angeboren haben, wissen können, um dann eine gute Führungskraft zu sein, sondern ich würde sagen, die besten Führungskräfte sagen von sich selber, ich lerne nie aus und entwickle mich stetig weiter. Also das vielleicht mal so als Bottomline. Ich glaube, es sind so zwei, drei Aspekte, die ich auch jetzt nochmal aus unserem Austausch irgendwie mitnehme. Ich glaube grundsätzlich, dass es schon einzelne Kriterien gibt, wie eine emotionale Stabilität, auch eine Extraversion, die häufig in unserer Businesswelt und auch in der Sportbusinesswelt durchaus eine sehr hilfreiche Persönlichkeitseigenschaft sind, weil wir einfach als Führungskraft sehr häufig in Situationen sind, wo wir die auch sehr gut gebrauchen können. Ich glaube aber auch, und das hatte ich vorhin ja auch schon mal gesagt, sie sind nicht alles entscheidend. Also wir haben, das hast du vorhin auch gesagt, alle Anteile von allen Dimensionen in uns, selbst die extravertierteste Person hat irgendwo auch ein paar introvertierte Anteile und genauso auch andersrum. Ich glaube, der zweite Aspekt, den du auch gerade nochmal sagtest, ist so, ja, auch die Gegenparts können nicht nur für die Organisation ein Benefit sein, sondern die können auch sozusagen für mein Team total hilfreich sein, wenn ich vielleicht mal als Führungskraft irgendwo ein bisschen anders bin. Und ich glaube, da ist es vor allem auch wichtig zu schauen, wie ist mein Team schon aufgestellt und wo bin ich da auch eine Bereicherung mit den Eigenschaften, die ich irgendwie mitbringe. Ich glaube auch, einen zweiten Aspekt, den wir heute zwar nicht groß thematisiert haben, aber dass Führung eigentlich bei mir selber anfängt, also Stichwort Selbstführung, hat viel mit der Selbstkenntnis der Persönlichkeit zu tun, aber hat aus meiner Sicht auch ganz viel damit zu tun, also ja, man denkt dann auch viel so an Thema Zeitmanagement und Co., auch das spielt mit rein, aber aus meiner Sicht ist da auch noch ein ganz, ganz großer Aspekt in Richtung, Mental Health, Selbstfürsorge, wie kann ich auch für mich sorgen, damit ich für andere eine gute Führungskraft auch sein kann. Und zu guter Letzt, ich glaube, das Letzte ist so dieses irgendwie anders sein heißt nicht unbedingt schlecht sein. Das hast du ja gerade auch schon gesagt, aber ist, glaube ich, auch nochmal ein Punkt, den ich da unterstreichen würde.
Definitiv. Ja. Ich glaube halt auch diese Fragestellung, passe ich ins System, passt das System zu mir? Ja. Vielleicht passt es auch manchmal nicht zusammen.
Ja, ja.
Und dann muss ich mich vielleicht da gar nicht durchkämpfen oder will ich mich auch gar nicht. Ja. Das ist mir gar nicht wert. Es gibt andere Organisationen, wo ich besser reinpasse.
Absolut. Und das ist ja auch eine wertvolle Entscheidung. Also wir wollen jetzt hier nicht sagen, dass das irgendwie der erste Weg ist und das ist sicherlich auch nicht der meistgewählte sofort. Aber auch das ist eine Option, die wir natürlich durchaus angehen können. Wir wollen, und wir haben uns vorgenommen, wir wollen am Ende nochmal so irgendwie kurze Praxistipps, Content oder irgendwas mitgeben, mit denen die Zuhörenden vielleicht auch so ein bisschen arbeiten können. Und da vielleicht von unserer Seite, wir haben ein wunderschönes Big Five Reflexionssheet vorbereitet für alle die, denen das vorhin ein bisschen zu schnell ging, die sich da auch nochmal intensiver vielleicht auch in ihrer Führungsrolle mit auseinandersetzen wollen, so im Sinne von, wie sehe ich mich selber mit Blick auf die verschiedenen Dimensionen, haben wir ein Blatt zur Selbstreflexion und zum besseren Selbstverständnis vorbereitet. Das könnt ihr downloaden. Der Link dazu ist in den Shownotes. Also dementsprechend für alle die sich damit auseinandersetzen, schon mal ganz viel Spaß dabei. Und der zweite Tipp, würde ich sagen, ist für die Lust, Zeit und vielleicht auch die finanziellen Ressourcen haben, sich auch mit der Persönlichkeitsanalyse nochmal professionell auseinanderzusetzen. Stichwort LPP. Sandra, magst du da nochmal ein, zwei Worte zu kurz zu sagen?
Genau, LPP, wir hatten schon erwähnt, Link, Johanna hatte ja auch schon auf die Podcast-Version oder Variante vor verwiesen irgendwie, wo sie mit Ronald,
ich verwechsel es auch immer, aber genau, Ronald
gesprochen hat, genau. und da ist auch ein bisschen mehr, ist eine Ausgründung der Uni Lüneburg, die halt einen wissenschaftlichen Persönlichkeitstest entwickelt hat, wo Johanna und ich uns beide zertifizieren lassen haben in diesem Jahr und damit auch arbeiten, ist nicht die einzige Möglichkeit, es geht auch normales Coaching sozusagen, wo man auf Persönlichkeit gucken kann, kann aber ein interessanter Ansatz sein.
Ja,
also auch für Führungsteams zum Beispiel zusammen das gleichzeitig zu machen, ist auch
absolut. Also da
meine Erkenntnisse.
Voll, wollen wir auch nochmal auf jeden Fall einfach darauf verweisen. Wir verlinken Sandras und meine Kontakte auch gerne natürlich in Shownotes, aber auch LinkedIn und Co. könnt ihr uns natürlich kontaktieren. Also falls ihr da denkt, ihr habt da Interesse, das funktioniert super, mal in einer Einzelsession mit einer Analyse. Aber was Sandra sagte, sowas kann man natürlich auch wunderbar mit einem Team und mit einem Teambuilding kombinieren. Also da das vielleicht nochmal als sozusagen kleine Paid-Option. Und genau, zu guter Letzt, Stichwort Episode mit Ronald, verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Also das vielleicht so für heute als kleiner Input. Ja, Sandra, hast du noch was? Wie fühlst du dich nach unserer ersten Folge?
Sehr verschwitzt, das liegt aber an den heutigen Temperaturen vor allem. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich freue, oder wir freuen uns total über Feedback auch, weil ja, es war das erste Mal und für mich auch das erste Mal, nicht als Gast, als Gästin in einem Podcast zu sein, sondern wirklich den jetzt ab jetzt mitzugestalten. Das heißt, ich gehe jetzt sehr viel ins Lernen und ich bin sehr gespannt dann auf Folge 2.
Ja, total. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, auch dass du dich sozusagen auf das Experiment, auf die Weiterentwicklung eingelassen hast. Ich freue mich sehr, dass du hier mit mir sozusagen die Podcast-Episode auch bereicherst und auch in Zukunft. Genau, wie du gerade schon gesagt hast, für alle die, die sagen, ey, wir haben irgendwie Feedback oder wir haben noch irgendwie Fragen oder Co., schreibt uns sehr gerne. Ich versuche, ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert, bei Spotify kann man seit neuestem so ein Fragentool implementieren. Heißt, wenn ihr eine Idee habt für eine Frage, die ihr gerne mal wollen würdet, dass wir die hier im Podcast besprechen, dann reicht die gerne ein. Wenn das mit dem Tool nicht funktioniert, dann schreibt uns einfach eine E-Mail. Und ansonsten, ja, kann ich schon mal die nächste Episode ankündigen im nächsten Monat. Wer da kommt, was das sein wird, lasst euch überraschen. Und Sharing is Caring. Wir freuen uns über Weiterempfehlungen, Liken des Podcasts oder vielleicht eine kurze Rezension. Das hilft uns auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, das war's von uns, oder?
Das war's von uns. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört beim nächsten Mal.
Genau. Also, ciao zusammen und ciao, Sandra. Bis ganz bald.
Tschüss.
Tschüss.